Deutschlandfunk. Kontrovers.
Heute mit Theo Gers im Studio unter einem ebenso zerreißenden wie schwierigen Thema, gerade hier in Deutschland. Zerbombte Solidarität, überfordert Israel seine Freunde und Partner. Darüber wollen wir heute diskutieren, denn die Solidarität mit Israel, die so selbstverständlich nach dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober herausgestellt wurde, Deutschland stehe an der Seite Israels, komme was da wolle, das sei Staatsraison, diese Solidarität wird gerade und besonders seit einer Woche auf eine harte Probe gestellt, und zwar durch Israel selbst. Wir haben auf der einen Seite den Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober. Gestern war der Stichtag. Heißt, vor genau einem halben Jahr und einem Tag haben Hamas-Terroristen israelische Dörfer überfallen, 1160 Menschen getötet, rund 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt, und von denen werden immer noch etwa 130 festgehalten. Bei diesen Zahlen läuft es einem kalt über den Rücken. Auf der anderen Seite steht die militärische Antwort Israels, der Krieg im Gazastreifen. Letzten Donnerstag wurde die Marke von 33.000 Opfern in Gaza überschritten. 40% davon sollen Kinder sein. Ob in dieser Zählung der Gesundheitsbehörden in Gaza auch die 10, vielleicht sogar 12.000 getöteten Hamas-Kämpfer enthalten sind, von denen die israelische Armee spricht, lässt sich nicht nachprüfen. Aber die Bilder über die Ruinen, die Zeltstädte, die Flugzeuge, die Hilfsgüter abwerfen, sie prasseln auf uns herab. Und auch wenn es, wie es heute früh gemeldet, Bewegung geben soll, weder die Hamas noch die israelische Regierung rücken bislang von ihren Maximalpositionen ab. Ein Kipppunkt war nun der versehentliche israelische Angriff auf einen Hilfskonvoi vor einer Woche. Die Unterstützung für Israel, sie bröckelt seitdem noch mehr. Die Verdrossenheit über das starre Festhalten der Regierung Netanyahu an ihren Kriegszielen wächst. Auch wenn, und das auch das gehört hierhin, bislang auch die Hamas null Anstalten macht, ihrerseits aufzuhören und etwa die restlichen Geiseln freizulassen. Und dann gehört zur Gesamtlage ferner der ebenfalls Israel zugeschriebene Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus. Auch hier große Sorgen vor einer weiteren Eskalation. Viele fragten sich, war das jetzt etwa auch noch nötig, weil der Iran jetzt Israel mit Vergeltung droht. Aber auch da ist eben Bewegung da. Die israelische Armee hat sich gestern aus Jan Yunis zurückgezogen, letzte Woche auch angekündigt, einen Grenzübergang zu öffnen für weitere Hilfstransporte nach Gaza, und es wurden zwei Offiziere gefeuert, die für den Angriff auf den Hilfskonvoi verantwortlich waren. Und aus Kairo kommen heute widersprüchliche Meldungen. Einerseits heißt es, es gebe Fortschritte bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas, aber es zieht sich eben, und die Hamas wird seit ein paar Minuten mit der Agenturmeldung zitiert, es gebe keinen substanziellen Fortschritt. Der Krieg im Gaza geht also weiter. Der israelische Angriff auf die Stadt Rafah im Süden ist auch noch nicht abgeblasen, trotz vieler Warnungen an die Regierung Netanyahu, eben das nicht zu tun. Und so bleibt das Unbehagen, und es bleibt die Frage: Zerbombt Israel gerade selbst die Solidarität, die es braucht? Überfordert die Regierung Netanyahu Freunde und Partner Israels? Und überfordert die Regierung Netanyahu nicht gerade auch uns Deutsche? Das ist das Thema in Kontrovers. Meine Studiogäste, aus Berlin zugeschaltet, Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Guten Tag, Herr Beck.
Guten Tag.
Aus Osnabrück zugeschaltet, Nazi Musharbash, Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft. Auch an Sie. Guten Tag, Herr Musharbash.
Guten Morgen, meine Herren.
Und Benjamin Hammer, Dritter im Bunde, Redakteur im Deutschlandfunk und bis Herbst letzten Jahres ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Guten Morgen, Herr Hammer.
Guten Morgen.
Ja, wie weit die Meinungen derzeit über Israel auseinandergehen, zeigen auch erste Hörerstimmen, die wir heute Morgen ab 8 Uhr über unseren Anrufbeantworter gesammelt haben. Hören wir mal rein.
Alexander Schwarz, Berlin. Ja, Israel überfordert, ich würde sogar sagen maßlos, seine Freunde und Partner. Was ich allerdings noch als viel schlimmer betrachte, ist die Tatsache, dass diese Freunde und Partner durch ihr inkonsequentes Vorgehen gegenüber Israel den Diktaturen und totalitären Regimen dieser Welt gewissermaßen den Beweis liefern, dass der Westen immer mit zweierlei Maß misst.
Dr. Christoph Rode, München. Wenn das Volk Israel eines aus der Geschichte gelernt hat, dann ist es, dass es sich nur auf sich selber verlassen kann, dass Hannah Arendts Kritik, dass die Juden sich eben nicht verteidigt haben, sondern wehrlos zur Schlachtbank haben führen lassen im Holocaust, dass diese jetzt zu Herzen gegangen ist.
Ja, guten Morgen, mein Name ist Hella Stöber in Hornbad Meinberg. Solange Herr Biden noch an der Regierung ist in Amerika, müssen sich die deutschen Politiker, Politikerinnen mit Amerika mehr zusammentun, wenn da ein Machtwechsel in der USA stattfindet, dann wird es für die Palästinenser ganz, ganz bitter.
Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Jessen aus Hamburg. Die Lösung dieses Konfliktes liegt nicht in Netanjahu und diesem Krieg. Dieser Krieg macht diesen Konflikt größer und nicht kleiner. Er macht ihn nicht lösbarer, sondern unlösbarer. Und wenn man diesen Konflikt befrieden will, dann braucht es die Amerikaner, es braucht die Araber, es braucht die Europäer. Das braucht so viele, um diesen Konflikt zu befrieden. Und es braucht guten Willen. Und es braucht was anderes als fantasielose Bomben und Granaten.
Tja, soweit erste Stimmen unserer Hörer. Herr Beck, Sie sind Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, deshalb gleich an Sie die Frage und der Titel der Sendung: Überstrapaziert Israel, oder man muss ja genauer sein und sagen, überstrapaziert die Regierung Netanjahu im Moment die Solidarität, die es nach dem Terroranschlag der Hamas gab und die es immer auch noch von seinen Freunden und Partnern erwartet?
Nein, es überstrapazierte dies eigentlich nicht, aber wir leben alle in Situationen, wo wir einen solchen Konflikt schwer verstehen, weil es so fern von unseren Alltäglichkeiten und unseren eigenen Erfahrungshorizonten ist. Israel muss die Hamas zerstören, will es nicht in Kauf nehmen, dass es den 7.10. beliebig oft wiederholt sehen wird. Die Hamas hat erklärt, sie wird, wenn sie es kann, so etwas wie am 7.10. wiederholen. Und deshalb hat Israel die Aufgabe, zum Schutz seiner Bevölkerung genau das zu verhindern. Und da Israel eine Kriegsstrategie wählt, trotz der hohen Zahlen an Opfern, die eben nicht darauf setzt, einfach in Gaza alles platt zu machen und ohne Rücksicht auf Verluste militärisch vorzugehen, sondern eben mit einem Militäreinsatz am Boden, wo sie selbst über 600 gefallene Soldaten bis zum heutigen Tag zu beklagen haben, zieht sich dieser Krieg in die Länge. Ein einfaches Flächenbombardement würde die Hamas unschädlich machen, aber würde das Leben eben der Bevölkerung in Gaza insgesamt aufs Spiel setzen.
Und Herr Beck, darf ich da mal kurz reingehen? Ich möchte Sie gleich mit einer Frage oder einer Mail von einem Hörer konfrontieren, und zwar einer Mail von Peter Langschmidt. Er hat geschrieben, die Handlungen, und ich glaube, er spricht für viele Deutsche, er sagt, die Handlungen der Hamas sind verbrecherisch, verabscheuungswürdig und deshalb zu Recht ist die Truppe als Terrororganisation eingestuft. Dann sagt er aber, das rechtfertigt aber nicht Brüche des internationalen Rechts, wie das Bombardieren von Krankenhäusern und UN-Schutzzonen sowie die flächendeckende Zerstörung von zivilen Wohngebieten. Anders gesagt, Herr Beck, hat das alles, was Israel im Gazastreifen derzeit macht, noch etwas mit dem Recht auf Selbstverteidigung zu tun? Ist das noch angemessen?
Ja, ich halte es für angemessen und ich halte es auch für verhältnismäßig und deshalb ist es auch kein Bruch des internationalen Völkerrechts. Selbstverständlich rechtfertigt kein Verbrechen, das Recht zu brechen. Aber wenn die Hamas sich mit ihren Munitionslagern und militärischen Einrichtungen unter Krankenhäusern, Schulen, Moscheen oder dergleichen versteckt, dann werden aus diesen grundsätzlich vom humanitären Völkerrecht geschützten Ziele legitime Ziele nach dem Völkerrecht. Und deshalb ist es eben nicht so leicht, wie sich das vom Berliner oder Bonner Sofa aus betrachten lässt, sondern es ist eben einfach eine kompliziertere Situation. Es ist im Einzelfall zu entscheiden, ob ein Angriff konkret rechtmäßig oder nicht rechtmäßig war. Und das liegt immer auch an der Informationslage, die israelische Armee hat. Bei diesen Einsätzen gab es Fehler, die wurden auch von Israel eingeräumt. Es gab auch, Sie haben es vorhin selber zitiert, in dem einen Fall bei diesem Angriff auf diesen humanitären Konvoi, der aus Versehen geschehen ist, eine entsprechende Degradierung bzw. Entbindung von den Offizieren, die das zu verantworten haben, diese Fehler. Und daran sieht man, dass Israel sich bemüht, die zivilen Opfer zu schonen. Aber Krieg ist Krieg. Krieg geht leider nicht ohne, dass es zu Verlusten an Menschenleben kommt. Deshalb muss man alles tun, um solche Kriege in Zukunft zu vermeiden. Und deshalb muss dieser Krieg auch mit dem Ergebnis enden, dass die Hamas militärisch vernichtet ist. Weil ansonsten wird diese Spirale immer wieder von vorne losgehen. Das ist ja nicht der erste Gaza-Krieg, sondern in der Vergangenheit hat gerade Netanyahu, den ich auch nicht besonders mag, aber der nun mal der gewählte Premierminister Israels ist, sich davor gescheut, einen Bodenkrieg in Gaza zu machen, sondern hat immer versucht, auch bei den Angriffen, die eben dann durch Raketen waren, entsprechend auf die Raketenstellungen zu zielen und ansonsten die Hamas eigentlich in Ruhe zu lassen. Und der 7.10. hat gezeigt, dass das vielleicht ein Fehler war und man hätte früher konsequenter gegen deren militärischen Fähigkeiten vorgehen müssen.
Ja. Darüber reden wir sicherlich auch noch im Verlauf der Sendung. Herr Muschabasch, Sie vertreten die deutsch-palästinensische Gesellschaft. Ich habe mich vor der Sendung natürlich angeschaut, wofür steht Ihre Organisation. Ich brauche jetzt auch keine große Klarstellung, denn auch für Ihre Organisation ist die Hamas ein Zitat, eine zynische Terrortruppe, deren Tun und Handeln mit nichts zu rechtfertigen ist. Aber es ist eben auch so, Herr Muschabasch, Menschen mit arabischen Wurzeln, Menschen, die auf der palästinensischen Seite des Konflikts stehen, die sind auch häufig wütend und verzweifelt, weil das Leiden der Palästinenser eben da ist. Deshalb die Frage an Sie, geht Israel zu weit?
Ja, Israel geht zu weit. Sie überstrapaziert und überfordert ihre Freunde und Partner, genauso wie Herr Schwarz und Frau und Herr Langschmidt gesagt haben. Maßlos, weil diese Belastung zu groß geworden ist für die Öffentlichkeit, aber auch für die Politik. Leider ist es ja so, dass Israel den Krieg als Vergeltungskrieg mittlerweile auch führt. Wir von der deutsch-palästinensischen Gesellschaft haben von Anfang an den Hamas-Angriff verurteilt auf das Schärfste und finden, dass Konflikte und Probleme politischer Art nur politisch gelöst werden können und dürfen, niemals mit Gewalt, Krieg und Gegenkrieg. Das ist unsere Position und wir bleiben auch dabei. Wenn ich mir jetzt einmal die Haltung von US-Präsident Joe Biden mir anhöre, das Zitat von ihm lautet wie folgt, das ist kein Einzelfall. Dieser Konflikt ist einer der schlimmsten in jüngerer Zeit, was die Zahl der getöteten Mitarbeiter, und jetzt spricht er die Hilfsorganisation auch an, Israel tue nicht dafür, die Zivilbevölkerung zu schützen. Bei einem Treffen mit Netanyahu sagte unser Bundeskanzler Scholz, Zitat, wir können nicht dabei zusehen, wie Palästinenser verhungern. Das sind nicht wir, das ist nicht, wofür wir stehen. Diese Bemerkung markiert eine deutliche Abkehr von der deutschen Position seit Beginn des Krieges am 7. Oktober letzten Jahres. Jetzt wird die Kritik an der israelischen Politik von Tag zu Tag noch deutlicher. Ich will nur sagen, ja, Israel überstrapaziert seine Freunde und seine Partner durchaus.
Herr Muschabasch, vielen Dank. Erstmal, jetzt haben wir im Grunde die Position zwischen Ihnen und Herrn Beck herausgearbeitet. Deshalb möchte ich jetzt auch Benjamin Hammer in die Runde mit reinnehmen. Herr Hammer, es geht ja nicht nur um die Frage, ob die israelische Regierung da zu viel Macht ein Fass zum Überlaufen gebracht hat oder nicht. Es geht auch speziell um einen Aspekt, den unsere Hörerin Marianne Mehrbeck auf den Punkt gebracht hat in einer Mail. Ich lese sie mal kurz vor. Sie fragt nämlich, warum werde ich als Antisemitin bezeichnet, wenn ich die Politik der israelischen Regierung kritisiere? Warum wird mir Nähe zu Hamas vorgeworfen, wenn ich für Gerechtigkeit für die Palästinenser und Palästinenserinnen eintrete? Das heißt, spielt dieser Aspekt, das sind Juden, die da im Moment den Krieg führen, das ist Israel, spielt das auch eine besondere Rolle und macht das den besonderen das besondere Problem, auch speziell für uns Deutsche aus?
Das ist ein besonderes Verhältnis, was Deutschland zu Israel hat, zu Recht aufgrund der Geschichte. Und es ist für Hörerinnen und Hörer, Politikerinnen und Politiker, Journalisten auch ein schwieriges Thema, teilweise ein verkrampftes Thema, ja, ein angstbesetztes Thema, weil es die Sorge gibt, kann ich das sagen oder kommt dann eben die Rückmeldung, du bist ein Antisemit oder eine Antisemitin. Es ist deshalb ein schwieriges Thema, weil es selbstverständlich israelbezogenen Antisemitismus gibt und weil selbstverständlich manche Kritik an Israel, die allzu pauschal ist, antisemitisch motiviert sein kann. Aber ja, es gibt die Wahrnehmung und teilweise auch die Fakten, dass die Kritik an Israels Handeln im Gazastreifen dann von manchen allzu schnell als antisemitisch diffamiert wird. Und das sorgt für Verunsicherung. Ich persönlich finde das sehr schade, denn wir haben zu Recht ein enges Verhältnis Deutschland-Israel und wir als Deutschland definieren dieses Verhältnis auch als freundschaftlich. Und das bedeutet gerade in diesen schwierigen Zeiten und gerade angesichts der möglichen Menschenrechtsvergehen Israels im Gazastreifen, braucht es offene Worte, braucht es eine ehrliche Debatte ohne die Furcht von manchen, dass Kritik am Handeln der israelischen Regierung als antisemitisch teilweise diffamiert wird.
Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, Herrn Schäfer aus Stuttgart. Guten Tag, Herr Schäfer.
Guten Tag.
Ihr Punkt.
Ich möchte den Blick auf die Geopolitik nehmen. Die Auftraggeber des Terroranschlags vom 7. Oktober, die wussten schon, was sie tun. Sie wollten verhindern, dass sich Israel geopolitisch in den Raum des Nahen und Mittleren Ostens integrieren kann. Die Auftraggeber dieses Terroranschlags haben ihr Ziel bereits jetzt erreicht, und zwar unabhängig davon, ob sich der Konflikt noch weiter ausweitet oder nicht. Das Verhalten der Netanyahu-Regierung auf diesen Terroranschlag oder die Reaktion auf diesen Terroranschlag war gut vorhersehbar. Das heißt, die ungeheure Zerstörung, das wurde alles billigend in Kauf genommen, die vielen Menschenleben, die da verloren gegangen sind, die vielen Kriegsversehrten, die wir noch viele Jahre sehen müssen. Das alles, das gehörte zu dem Gesamtbild. Die wollten erreichen, dass man Israel rausnimmt, verhindert, dass Israel normale Beziehungen, langfristig stabile Beziehungen zu Ägypten, zu Jordanien, zu auch dem Libanon vielleicht in Zukunft und Saudi-Arabien hat. Das wurde, denke ich mal, erreicht. Es würde für diese Regierungen sehr, sehr schwierig sein, in den nächsten Jahren normale Beziehungen zum Staat Israel irgendwie zu halten oder zu erreichen. Und dass man das, die Reaktion der arabischen Öffentlichkeit, natürlich klar, das wird jahrelang anhalten. Das ist keine Sache, die einmal geschwind vorbeigeht.
Ja, vielen Dank, Herr Schäfer, für diesen Punkt. Herr Beck, wenn ich das die Frage an Sie weitergeben darf und vielleicht so zusammenfassen kann, wenn ich Herrn Schäfer richtig verstanden habe, dann ist Israel da über ein Stöckchen gesprungen, das die Hamas ihr hingehalten hat.
Das würde ich so nicht ganz sehen, aber natürlich war die Reaktion Israels voraussehbar für die Hamas und wahrscheinlich einkalkuliert und gewollt. Und die ganze Kriegsstrategie der Hamas aktuell, sowohl was die Frage humanitäre Schutzschilde betrifft, als auch den Aufruf, nicht zu kollaborieren mit Israel bei der Versorgung der Bevölkerung, so, das sei Hochverrat, also Drohung mit der Todesstrafe an Leute, die Lebensmittelverteilung mit organisieren, zielt darauf ab, die Zahl der zivilen Opfer zu maximieren, weil das ist das zentrale Propaganda-Argument der Hamas zur Delegitimierung des israelischen Selbstverteidigungsrechts mit dem Kriegsziel, den Abbruch der militärischen Kampagne im Gazastreifen von der IDF zu erzwingen.
IDF um muss man dazu sagen, die israelischen Defense Forces, also israelische Armee, sollte man genau, hier kurz erklären.
Mhm. Genau. Und um letztendlich die Kampffähigkeit der Hamas aufrechtzuerhalten. Dem dient ja auch diese Geiselnahme und dieses Pokern um die Geiseln. Das geht denen ja nicht in erster Linie darum, um da Terroristen aus israelischen Gefängnissen frei zu pressen. Es geht ihnen eigentlich darum, mit der Gefangennahme von Geiseln zu erzwingen, dass man Terroranschläge machen kann, ein genozidales Massaker wie vom 7.10. und dann als Organisation militärisch davonkommt. um das wieder machen zu können. Das ist letztendlich die perfide Strategie. Und ich finde, ein Teil der Weltöffentlichkeit spielt total im Drehbuch der Hamas, weil sie dieses Spiel nicht durchschaut. Und man müsste eigentlich jetzt den Druck machen, dass die Geiseln freikommen. Man müsste dafür sorgen, dass in diesem Rahmen, im Rahmen einer humanitären Feuerpause, die Versorgung der Zivilbevölkerung entsprechend geregelt werden kann. Eigentlich müsste man auch dafür sorgen, dass die Zivilbevölkerung den Gazastreifen verlassen kann, nach Ägypten, wie das bei allen anderen militärischen Konflikten geschieht. Das können wir vielleicht nach der Pause vertiefen.
Da reden wir nach den Nachrichten drüber. Danke, Herr Beck, erstmal für diesen Punkt. Wir reden um fünf nach halb elf weiter hier im Deutschlandfunk. Unser Thema in Kontrovers: zerbombte Solidarität. Und wir fragen, ob Israel seine Freunde und Partner derzeit überstrapaziert. Sie hören die Sendung Kontrovers im Deutschlandfunk, heute zum Thema zerbombte Solidarität und damit zur Frage, ob Israel seine Freunde und Partner durch sein Vorgehen im Gazastreifen überfordert. Meine Studiogäste sind Volker Beck, der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Nazi Musharbash, der Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft und Benjamin Hammer, Redakteur im Deutschlandfunk und bis Herbst letzten Jahres ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Wir haben vor den Nachrichten, hat Herr Beck noch einmal deutlich gemacht, dass Israel aus seiner Sicht keine andere Wahl hat, als die Hamas militärisch zu zerstören. Dafür gibt es auch Zustimmung, beispielsweise eine Mail von Martin Fitt. Er schreibt, es ist nur zu verständlich, dass Israel hier hart bleibt. Keine Freilassung der Geiseln, kein Frieden. Und genauso auch M. Schuster, er oder sie schreibt, keine Verhandlungen mit der Hamas, solange die Geiseln nicht frei sind. Das ist die einzige Haltung, die man hier haben kann. Herr Musharbash von der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft, ist das auch Ihre Sicht der Dinge oder was würden Sie diesen beiden Hörern entgegnen und damit auch möglicherweise Herrn Beck?
Wenn man davon ausgeht, dass die Zerstörung der Hamas den Frieden herbeiführt, dann ist man im Grunde falsch unterwegs. Wir beenden dann eben einen kleinen Konflikt. Der eigentliche Grund dieses Konfliktes liegt in der israelischen erdrückenden Besatzung der Westbank und Jerusalems. Und jetzt ganz kurz zu Herrn Hammer. Israels Politik zu kritisieren, ist weder israelfeindlich noch antisemitisch. Aber
das
für
habe,
uns,
das habe ich auch nicht gesagt. Das habe ich auch nicht gesagt. Nur ganz
nein,
kurz,
sollte nicht, sollte nicht. Nein, nein, sollte weder noch, ja. Aber für uns als Palästinenser hier in Deutschland hat man im Grunde einen neuen Begriff herbeigeführt, in dem dann heißt, Israel-Politik ist Israel-bezogener Antisemitismus. Das bringt mich natürlich auch auf die Palme, muss ich sagen. Denn deutsche Politiker
ist
sind...
Unsinn.
Ja, es ist Unsinn. Deutsche Politiker und einige sprechen hier heute auch noch, sind von der Staatsräson so besessen, sie wissen eigentlich über das Fehlverhalten der israelischen Politik. Sie wissen, dass eben seit 5 Jahrzehnten das Westjordanland und Ost-Jerusalem völkerrechtswidrig, wie die Bundesregierung immer wieder bestätigt, besetzt ist. Alleine dieses auszusprechen würde sie in Erklärungsnot bringen. Und ihnen, also den Politikern, die das behaupten, in die Nähe von Israelfeindlichkeit oder gar Antisemitismus bringen. Es ist falsch, wenn die Diskussion über die palästinensischen Positionen über den 7. Oktober hinaus nur unter dem Aspekt des Antisemitismus besprochen werden. Ich bin selbstverständlich auch der Meinung, dass Antisemitismus und Rassismus bekämpft werden müssen. Zugleich nehme ich wahr,
aber das, ist doch, das sind doch alles Phrasen. Und die,
Entschuldigung,
das ist wirklich,
ich bin
das sind
jetzt dran.
Aufgesagt.
Ich bin jetzt dran, Phrasen. Bitte.
Herr Beck, Sie kommen gleich dran. Ja. Sie kommen gleich dran.
Lassen Sie Herrn Beck, Herr Mutter, Sie hatten uns an der Mutter zu intervenieren.
Ja, genau.
Wissen Sie, das habe ich ja befürchtet, aber ich mache ja weiter. Ich bleibe bei dem Thema. Warum eben Deutschland anders jetzt denkt als vorher? Weil eben Israel, und das wissen Sie ganz genau, ein anderes Ziel jetzt mittlerweile hat. Und es ist absurd von Ihnen zu hören, dass Ägypten eben die Menschen aus dem Gazastreifen aufnehmen sollten. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Dann arbeiten Sie im Sinne der israelischen Besatzung, dass eben den sogenannten humanen Transfer gefördert wird. Israel will ja auch letzten Endes, dass viele Menschen das Gebiet verlassen und auch das Westjordanland. Nein, das ist keine Lösung. Die Lösung des Konfliktes liegt nicht in der Zerstörung der Hamas. Netanyahu und das Militär wird es ihnen nicht gelingen, die Hamas zu zerstören. Das ist eine Ideologie, da sind wir uns ja einig.
Herr Muschabat,
die Ursache liegt in der Beendigung der erdrückenden Besatzung und in der Schaffung eines palästinensischen Staates. Beide Völker, die Israelis und die Palästinenser, beanspruchen das gleiche Land. Sie sind dazu verdonnert, nebeneinander oder miteinander dort in Frieden zu leben. Nicht im Krieg, nicht in Zerstörung und nicht in Vertreibung.
Ja. Der Punkt ist gesetzt, Herr Beck.
Die Voraussetzung für eine Lösung im Sinne der Zwei-Staaten-Lösung, für die ich als Perspektive durchaus bin, ist die Voraussetzung, dass die Palästinenser, und zwar in ihrer Gesamtheit, die Existenz Israels akzeptieren. Und das ist eben nicht der Fall. Die Hamas will alle Juden töten. Die PLO wurde gegründet 1964, als es keine Besatzung des Westjordanlandes gab, keine Besatzung des Gazastreifens. Das Westjordanland war jordanisch, der Gazastreifen war ägyptisch, um sozusagen das palästinensische Land in Israel von Israel zu befreien. Es gab in den Verhandlungen, dem Oslo-Prozess, zwar mal eine Positionsveränderung, aber bis heute zahlt nicht nur die Hamas-Terroristen, sondern auch Herr Abbas mit seiner palästinensischen Autonomiebehörde zahlt an die Hinterbliebenen von bei Terroranschlägen umgekommenen Terroristen Renten. Er zahlt an die Terroristen, die in israelischen Gefängnissen sitzen, Renten. Alle anderen Bürger unter der palästinensischen Hoheit bekommen keine Renten. Das sind Signale, die natürlich in der israelischen Zivilbevölkerung das Vertrauen auf ein...
Entschuldigung, wir diskutieren.
Also so geht's nicht.
Ich hab registriert, Herr Muschabasch, dass Sie sich melden. Sie kommen auch gleich dran. Herr Hammer hat sich auch gemeldet. Aber Herr Beck, machen Sie doch bitte Ihren Satz zu Ende und dann der Reihe nach, bitte.
Ja, die Voraussetzung einer jeden Lösung, die zu einer palästinensischen Entität oder einer Entwicklung in Westjordanland und Gazastreifen mit palästinensischer Autonomie führt, die setzt voraus, dass es dafür ein Sicherheitsframework gibt. Israel hat sich 2005 unilateral aus dem Gazastreifen zurückgezogen, hat die Siedlungen geräumt, mit militärischer Gewalt israelische Staatsbürger zurück ins Staatsgebiet verbracht. Die Ernte Israels waren Zehntausende von Raketen aus dem Gazastreifen. Wenn man eine politische Lösung will, wo es den Palästinensern besser geht, braucht man eine Antwort auf diese Sicherheitsfrage. Ansonsten ist das alles blanker Voluntarismus und darauf wird sich Israel nicht einlassen. Aber Israel hat sich in der Vergangenheit immer wieder zu politischen Initiativen entschlossen, Land für Frieden. Dazu ist die Mehrheit in Israel, nicht unbedingt die jetzige Regierung, aber die Mehrheit der israelischen Bevölkerung immer bereit. Aber es muss eben Land für Frieden und nicht Land für Raketen sein.
Ja. Herr Beck, Jetzt machen wir mal kurz, Moment, jetzt sehe ich mal nur mal kurz der Ordnung halber. Erst Herr Hammer, dann Herr Muscharraf, aber bitte beide nur kurz, denn es bricht mir das Herz. Ich weiß, wie toll das ist, wenn die Leute ins Diskutieren kommen, aber es warten auch Hörer in der Leitung, das bitte ich Sie bitte im Hinterstübchen zu behalten. So, jetzt Benjamin Hammer.
Bei der Frage, wie wir von hier aus Deutschland auf diesen jahrzehntealten Konflikt schauen, ist es, glaube ich, sehr wichtig, differenziert zu bleiben. Wir haben in diesen Tagen Statements gehört, die allein auf das Leid der palästinensischen Seite blicken, ohne den 7. Oktober die Terrorangriffe zu erwähnen. Das geht natürlich nicht. Wir haben umgekehrt aber auch einen verengten Blick, der auf das israelische Leid blickt und palästinensische Opfer allzu schnell als Kollateralschäden sieht. Ständig, und das tut Herr Beck in Teilen, von menschlichen Schutzschilden spricht auf Seiten der Palästinenser im Gazastreifen. Das sagt sich sehr schnell, ist aus meiner Sicht ein bisschen auch manchmal eine Beruhigungspille, um sich den Kriegsverlauf und mögliche israelische Kriegsverbrechen nicht allzu genau anschauen zu müssen. Wir sind in Deutschland, das ist die Staatsräson, solidarisch mit Israel. Die deutsch-israelische Gesellschaft, der Volker Beck vorsteht und vorsitzt, ist Israel-solidarisch. Aus meiner Sicht müsste eine solche Israel-Solidarität aber auch bedeuten, kritischer auf die israelische Besatzung zu blicken. Herr Beck, Sie haben vor 2 Minuten auf die palästinensische Seite geblickt, gesagt, es gibt dort keinen Partner für den Frieden und so weiter. Ich habe vor dieser Sendung auf Ihrer Homepage mal geblickt, ob es eine Pressemitteilung gibt angesichts der israelischen Entscheidung, 800 Hektar Land im besetzten Westjordanland völkerrechtswidrig zu beschlagnahmen. Aus meiner Sicht ist diese israelische Besatzung ein Riesenproblem für die langfristige Sicherheit nicht nur der Palästinenser, sondern auch der Israelis. Und aus meiner Sicht müsste eine deutsch-israelische Gesellschaft gerade wegen ihrer erklärten Solidarität mit Israel stärker auf die Besatzung schauen. Noch ein Wort dazu. Die israelische Regierung und praktisch alle israelische Regierungen, fast alle der letzten 10, 20 Jahre, haben sehr viel, fast alles getan, um einen palästinensischen Staat zu verhindern. Benjamin Netanyahu hält bei den Vereinten Nationen eine Landkarte von Israel hoch, from the river to the sea. Dort gibt es kein Palästina. Da fände ich das ein oder andere kritische Wort der deutsch-israelischen Gesellschaft in Richtung Israel sehr hilfreich.
Ich spüre jetzt geradezu, wie Herr Beck jetzt gerne reingehen würde. Aber Herr Beck, ich schreibe es auf, aber in der Leitung wartet Herr Neumann aus Gernsheim. Ich bitte Herrn Neumann noch ganz kurz um Geduld, weil Herr Muscharbasch auch noch ganz kurz zu Wort kommen muss. Aber bitte kurz, Herr Muscharbasch.
So lange wie Herr Beck.
Wir sind hier 2-1.
So, Herr Muscharbasch.
Ja, es wird behauptet, dass die Palästinenser das Existenzrecht der Israelis oder Israels nicht anerkannt haben. Das ist purer Unsinn. Denn nach den Friedensverabredungen haben sich beide gegenseitig anerkannt. Ansonsten wäre nicht der top-palästinensische Terrorist Yasser Arafat nach Palästina gekommen und da wären keine Verhandlungen durchgeführt worden. Das ist purer Unsinn, dass das behauptet wird. Das Zweite ist, es hat ja 2002 eine arabische Initiative gegeben. 56 islamische und arabische Staaten wären bereit, Israel sofort anzuerkennen und diplomatische Beziehungen mit Israel aufzunehmen, wenn Israel sich nach dem internationalen abgemachten Abkommen aus den besetzten Gebieten zurückzöge. Israel hat dieses Angebot abgelehnt. Und jetzt häschen sie Saudi-Arabien nach, als wäre das der Friede. Das ist falsch. Das ist vertane Situation. Der Rückzug der Siedler aus dem Gazastreifen war durchzogen, aber gleichzeitig bekamen die Siedler und viele mehr noch beschlagnahmtes, geklautes palästinensisches Land zur Verfügung. Netanyahu war es ja selbst, der nach der Ermordung von Isaac Rabin gesagt hat, und das kann man nachlesen, wer die Zwei-Staaten-Lösung zerstören will, muss die Hamas stärken und die palästinensische Autonomie, die für den Frieden war, schwächen. Das sind Fakten. Und nach dieser Politik verfährt jetzt die israelische Regierung und sie ist die größte das größte Sicherheitsrisiko für Israel. Diese Regierung ist gerade das Sicherheitsrisiko für Israel, für seine Demokratie und nicht die friedfertigen Palästinenser, die in der Mehrheit sind. Die Hamas ist die Minderheit und deshalb sollte man im Grunde auch sich vorsichtig verhalten. Sie, Herr Beck, Sie nehmen auch nicht die aggressiven jüdischen Siedler als Maßstab für die gesamte Population in Israel, aber sie tun so, als wären die Palästinenser alle Hamas-Anhänger und alle wären dann Terroristen. Das ist falsch.
Ein Unterschied bei Ihrem Vergleich muss man dann schon feststellen. Die Hamas hat den Gazastreifen kontrolliert. Die israelischen Siedler kontrollieren nicht Israel. Ich habe da durchaus meine Kritik an dieser Siedlungsbewegung. Ich finde, die auch trägt nichts dazu bei zu Israels Sicherheit. Sie trägt auch nichts bei zur Sicherheit der israelischen Soldaten im Rahmen der Besatzung.
Aber die israelischen Siedler sind vertreten in der Regierung.
Die sind vertreten, aber sie bestimmen nicht die Politik Israels. Darf ich jetzt auch mal einen Satz ausreden? Also Sie sind zu zweit. Wollen wir sozusagen ein bisschen Fairness im Gespräch vielleicht einkehren lassen, sowohl bei den Redezeiten als auch bei der Frage der Unterbrechung. Ansonsten kann man nämlich sein Argument nicht ausführen. Die Voraussetzung, dass man hier weiterkommt, ist tatsächlich eine Absage an die Gewalt von der anderen Seite. Und ich habe, wenn Sie recht haben, Herr Mushabash, dass die Hamas keine Sympathien in der palästinensischen Zivilbevölkerung hat, wo sind die Demonstrationen gegen den 7.10., die diesen Krieg verursacht haben in den palästinensischen Gebieten? Wo waren diese Demonstrationen in Gaza? Wo sind die Demonstrationen im Westjordanland? Erzählen Sie mir nicht, dass im Westjordanland die Hamas das verhindern könnte. Nein, es gibt diese Klarheit nicht. Und damit wird letztendlich verhindert, dass es auf israelischer Seite ein Nachdenken darüber gibt, wie man jenseits des Militärischen politisch aus dieser Situation rauskommt. Und ich gebe ihr völlig recht, dass ein Ausbau der Siedlung keinen Sinn macht. Gleichzeitig halte ich auch nicht für jede Siedlung für völkerrechtswidrig, wie das allgemein behauptet wird. Es gab jüdische Besiedlung vor dem 48-49er Krieg. Es gab eine Evakuierung der Juden aus dem Westjordanland ins israelische Staatsgebiet durch den Krieg. Es gab 1929 das Massaker von Hebron an den jüdischen Menschen, die da seit Generationen und seit Jahrhunderten am Grab Abrahams lebten. Das ändert nichts am Völkerrecht, es ändert aber auch nichts am Völkerrecht, dass es nicht völkerrechtswidrig sein kann, wenn Menschen da wohnen, wo ihre Vorfahren Besitz hatten. Das ist nur eine Wiederherstellung. Es ist die Frage, ob das dann unter israelischer Hoheit bleiben muss. Das ist eine Frage, die muss in einem Friedensschluss am Ende geklärt werden. Aber dass es einen Rechtsanspruch der Palästinenser auf ein judenreines palästinensisches Gebiet gibt, das steht nirgendwo im Völkerrecht. Das ist aber die Fantasie, die all diese Kritiken an den Siedlungen zugrunde liegt. Und die hat mit dem Völkerrecht nichts zu tun, sondern mit ganz problematischen, ethnisch cleanen Vorstellungen von Politik. Ja. Israel hat 20% oder 25% arabische und muslimische Bevölkerung. Und es ist selbstverständlich, die haben gleiche Rechte. Warum soll ein palästinensisches Gebiet nicht auch ethnisch und religiös plural sein? Also da müssten wir uns auch mal vor bestimmten Perspektiven verabschieden, wenn wir auch eine Deeskalation dieser Polarisierung haben wollen, die Voraussetzung jeder politischen Lösung wäre.
Herr Beck, jetzt gehe ich mal rein. Jetzt habe ich die Diskussion gefühlte 15 Minuten lang laufen lassen. Sie war sehr spannend und auch sehr kontrovers, aber seit genau dieser Zeit wartet Herr Neumann aus Gernsheim. Herr Neumann, ich bitte Sie um Verzeihung, aber die Diskussion musste jetzt mal so laufen und mal jetzt, aber bitte Ihr Punkt.
Alles gut. Nein, ich bin der Meinung, wenn eine Situation unübersichtlich ist, sollte man eigentlich wissen, was man will. Und es dreht sich ja jetzt um das Verhältnis der BRD zu Israel. Und was ich immer wieder vielen Leuten sage, ist, dass selbst die mieseste aller Demokratien immer noch besser ist als die beste aller Diktaturen. Und wenn man jetzt die Hamas sich betrachtet, die ja sogar schon selbst die PLO angegriffen hat und Leute der PLO in Gaza umgebracht hat. Die PLO selbst ist aber, wie ja schon richtig erwähnt wurde, gegründet worden im Kampf gegen Israel schon zu einer Zeit, als der Westjordan noch nicht besetzt war. Das heißt also, das Miteinanderleben, wie ja jetzt zuletzt auch propagiert worden ist, setzt voraus, dass beide Seiten sich nicht gegenseitig umbringen wollen. Und diese 25% Araber in Israel, von denen wird ganz offensichtlich von den Juden, was immer das dann auch ist, offensichtlich nicht umgebracht. Umgekehrt kann man sich aber nicht mehr sicher sein. Und deswegen die Solidarität der BRD mit Israel bedeutet auch, dass wenn man schon Demonstrationen macht, ist es erschreckend, wenn wegen der Massaker die Pro-Israel-Demonstrationen hier in der BRD zahlenmäßig sehr gering sind, im Gegensatz zu allem anderen, was kommt von arabischer Seite, von muslimischer Seite an Solidaritätskundgebungen mit den Personen in Gaza. Und da fehlt es einfach, auch in der deutlichen Kommunikation. Das eine ist eine letztendlich blutige Terrororganisation, die nur auf Vernichtung Israels ausgerichtet ist. Und andererseits ist eine, wenn auch mies, funktionierende Demokratie. Da kann man in einer Demokratie über Fehler noch reden. Mhm. Bei der Hamas werden die Leute schlicht und einfach umgebracht, die nicht auf Linie sind.
Ja, vielen Dank, Herr Neumann, für diesen Punkt. Das passt zu einer Mail von Wolfgang Daub, der auch darauf hinweist, dass Israel der einzige demokratische Staat in der Region ist und die Hamas den Konflikt durch Freilassung der Geiseln, Niederlegen von Waffen und Kapitulation sofort beenden könnte, sagt Wolfgang Daub. Herr Muschabasch, wie sehen Sie das? Hat die Hamas den Schlüssel in der Hand oder Israel?
Im Augenblick hat Israel den Schlüssel in der Hand, nicht die Hamas.
Wieso kann die Hamas den nicht einfach den Krieg beenden, indem sie aufhört?
Israel kann genauso jetzt den Krieg beenden.
Israel ist angegriffen worden von der Hamas. Und die Hamas hat erklärt, sie will Israel wieder angreifen. Da ist doch die Frage, warum die Hamas nicht sagen kann, nein, wir greifen nicht wieder an, wir geben die Waffen ab und wir lassen die Geiseln frei.
Wissen Sie, wenn wir jetzt mit Vorbedingungen anfangen, ich habe gesagt, Israel ist jetzt am Zuge, weil die Weltöffentlichkeit und Gemeinschaft das von Israel fordert, nicht ich persönlich. Und ich lese auch nicht fertige Sachen von irgendeiner Partei oder von irgendeiner Regierung, sondern das ist meine persönliche Meinung. Meine persönliche Meinung geht dahin, dass Israel jetzt im Grunde den Krieg beenden soll. Und dann gibt es auch erstmal eine Zeit des Innehaltens und der Gespräche. Vorbedingungen zu stellen, ist so absurd. Und Israel wird, wie ich gesagt habe, die Hamas nicht zerstören können. Und wenn Israel wirklich ihre zu Unrecht gekidnappten Geiseln frei haben will, dann muss Israel verhandeln, aber doch nicht den Krieg fortsetzen und den Hunger als Mittel zum Krieg noch benutzen. Das geht nicht. Darum geht es.
Niemand benutzt den Hunger als Mittel zum Krieg. Es gibt ein Problem mit der Versorgung. Das hat aber verschiedene infrastrukturelle Gründe. Es hat auch Gründe, dass die UN es nicht schafft, die hineinkommenden Güter richtig zu verteilen. Es hat Gründe, dass die Hamas erklärt hat, wer Israel bei der Verteilung hilft, wird letztendlich erschossen werden, weil es gilt als Verrat an der Nation. Das sind Probleme und ich bin dafür, dass Israel trotzdem mehr tut, um zu verhindern, dass es dort zu einer richtigen Hungerkatastrophe kommt. Ja, das ist aber sehr schwierig in einem umkämpften Gebiet, wo man weiß, dass die Hamas jede zivile Operation auch nutzt, um ihre Kämpfer zu verstecken.
Ich möchte an der Stelle nur eine Sache kurz hinzufügen. Herr Beck, Sie machen Aussagen, das ist Ihr Recht. Sie stehen damit teilweise recht alleine da. Zum Beispiel entspricht Ihre Bewertung der humanitären Situation und dem Ausmaß dessen, was Israel durchlässt oder nicht durchlässt, die entspricht weitgehend der Position der israelischen Regierung. Das ist Ihr Recht. Ich für meinen Teil will an dieser Stelle nur feststellen, dass seitens der Vereinten Nationen, aber auch der Bundesregierung mittlerweile Israel schon länger deutlich mehr hätte tun müssen. Und das Argument, das sei ein Verteilungsproblem von das wenigen, nicht so sehr geteilt wird. Und ich wollte an der Stelle nur sagen, wir haben jetzt aufgrund von Druck der US-Regierung gesehen, dass Israel bis vor einer Woche gesagt hat, wir tun alles, um zu unterstützen. Jetzt aber, nach der Tötung von 7 Mitarbeitern einer Hilfsorganisation und nach Druck von US-Präsident Joe Biden, auf einmal Wasserleitungen in Richtung Gaza wieder geöffnet werden, ein Grenzübergang, der zuvor auch von Hamas-Terroristen zerstört wurde, wieder geöffnet wurde. Das heißt, so rosig war die Situation vorher nicht. Ich finde einen differenzierten Blick sehr wichtig. Und dazu, wenn ich das noch sagen darf, Theo, gehört aus meiner Sicht, dass Sie mir als Journalist, der versucht, möglichst objektiv zu berichten und auf die Sachen zu schauen, nicht mit einer Aussage wie, Sie sind zu zweit, hier Lager aufzumachen. Genau das ist ja der Punkt, differenziert blicken also und nicht irgendwelche Lager aufmachen.
Sie haben sich selber aufmachen. Als Berater Herr unserer Beck. Gesellschaft angeboten, da haben Sie Ihre journalistische Rolle leider verlassen.
Herr Beck, Es ist 10.59 Uhr und 30 Sekunden. Wir reden um 11 Uhr weiter zur Frage, ob Israel seine Freunde und Partner überfordert. Am Mikrofon weiterhin Theo Geers. Wir diskutieren heute über das Thema zerbombte Solidarität und stellen die Frage, ob Israel seine Freunde und Partner mit seinem Krieg im Gazastreifen überfordert. Und wie kontrovers unser Thema ist, das zeigen zahlreiche Hörerstimmen, die jetzt inzwischen eingetrudelt sind. Ich lese mal einige vor. Helga Lehndorf hat uns geschrieben, dieser Konflikt ist nicht mit Bomben zu befriedigen, sondern nur mit einer Zwei-Staaten-Lösung und damit verbunden auch eine Unterstützung Palästinas. Diana Lee Langner sagt, ich finde, dass Netanyahu abgewählt werden muss. Er befeuert die illegalen Besiedlungen der jüdischen Bevölkerung, Klammer auf, im Westjordanland und nimmt Land weg von den Palästinensern. Das ist ein großes Problem. Matthias Bohls hat eine Mail geschrieben. Er fragt, warum wird die Verantwortung der Gaza-Zivilbevölkerung in Bezug auf die scheinbare rückhaltlose Unterstützung so wenig thematisiert. Und er fragt, wo sind die Graffitis in den Straßen Gazas, wo die Widerstandsbewegung gegen die Hamas? Und Anja Splettstößer schreibt zu unserem Dilemma, was gerade wir Deutsche empfinden. Schwierig finde ich es, dass die Politik bzw. das Vorgehen im Krieg kaum kritisiert wurde, immer mit dem Verweis auf die erforderliche Solidarität. Es wurden nie Alternativen diskutiert. Und noch eine letzte Mail von Werner Neudel. Deutschland sollte sich schämen, solche Vernichtung zu unterstützen. Und da sind wir mittendrin bei unserem nächsten Hörer, bei Herrn Scherer aus Düsseldorf. Auch Ihnen, Herr Scherer, geht es um die Rolle Deutschlands?
Ja, sicherlich. Es geht vor allen Dingen um die Handlungsfähigkeit und Verhandlungsfähigkeit der deutschen Politik. Also wenn man einfach so Grundsätze aufstellt, bedingungslose Solidarität mit Israel, abgeleitet aus der sicherlich schrecklichen Vergangenheit, dann bindet man sich selber die Hände, sozusagen zum Beispiel als Vermittler aufzutreten. Und das zeigt sich auch an verschiedenen Stellen. Es gab ja schon viele Versuche. Und es steht auch zu befürchten, dass Deutschland das Vertrauen in der arabischen Welt verliert und ja damit eben auch einige Möglichkeiten verliert, friedensstiftend auf den Prozess oder auf diesen furchtbaren Krieg einzuwirken. Das war an sich mein Punkt.
Ja, Herr Beck, wenn wir das so nehmen, Deutschland verspielt Vertrauen.
Ich bin jetzt dran.
Oder Herr Musabasch, ja, bitte. Ja.
Ich glaube, ich bin jetzt dran. Zuletzt waren die beiden Herren.
Ja, ich zähle jetzt hier nicht die Sekunden, das schaffe ich nicht auch noch, sondern aber ich wollte eigentlich Herrn Beck kurz ansprechen. Warten Sie bitte, Herr Musabasch, Sie kommen gleich dran. Herr Beck, bitte.
Ja, also Deutschland verspielt sein Ansehen in der arabischen Welt, wenn sich an die Seite Israels stellt. Das finde ich wirklich eine gewagte Ausgangsposition. Ich finde, man muss gucken, was ist richtig. Und in diesem Fall geht es ja nicht darum, dass wir bedingungslos an der Seite Israels stehen, sondern Israel wurde am 7.10. von der Hamas angegriffen. Das ist der Ausgangspunkt dieses Konfliktes. Und dass man da erstmal gesagt hat, das Selbstverteidigungsrecht Israels ist gegeben. Und das unterstützen wir, ist richtig. Man hat von Anfang an auch gesagt, was ich eine Selbstverständlichkeit gilt, dass das Selbstverteidigungsrecht natürlich nur im Rahmen des humanitären Völkerrechts ausgeübt werden darf, wie jede militärische Maßnahme sich an dem Jus in Bellum orientieren muss. Und das tut Israel auch, bemüht sich Israel auch, nicht fehlerfrei. Auch das gibt Israel durchaus zu und das, deshalb muss es auch immer wieder zu Korrekturen kommen. Und ich sehe einfach nicht, dass was hier hineingeheimnisst wird, dass Deutschland irgendwie bedingungslos sich zu Israel verhalten hat. Deutschland hat sich überhaupt nicht bedingungslos hinter Israel gestellt. Es hat im Gegenteil sich in den Vereinten Nationen in der Generalversammlung bei bestimmten Resolutionen auch nach dem 7.10. wieder enthalten, also sich nicht an die Seite Israels gestellt. Also das ist einfach von der Empirie nicht gedeckt. Es gibt ein Problem in der deutschen Politik, das sehe ich auch. Es gibt immer einen rhetorischen Overload an Solidaritätsbekundungen, die im konkreten Handeln oder meistens in dem Satz, der nach dem Overload kommt, überhaupt nicht substantiiert wird. Und dadurch entsteht immer der Eindruck, wir würden immer alles machen und wir tun es aber eigentlich gar nicht. Und dann kommt sozusagen dieser Groll, man wäre da irgendwie irgendwie erpresst, weil wir immer so reden. Auch diese Staatsräson, die immer gesagt wird, die ich eigentlich als Idee richtig finde, ist aber eine politische Lehrformel. Deutschland hat in der Zeit von Frau Merkel, die diese Sicherheit Israels als deutsche Staatsräson in der Knesset als Parole erfunden hat, sich permanent in den Vereinten Nationen mit ihrer Regierung anders verhalten, als die Staatsräson ihr das eigentlich aufgeben würde. Und diese Diskrepanz, die sollte man mal ausdiskutieren. Ich bin eigentlich dafür,
falle ich ihm mal ins Wort, weil sonst kommen wir nie zum Diskutieren. Herr Muschabasch hat sich fairerweise zurückgehalten. Ich will ihm jetzt auch das Wort geben, denn er sagt, denn das, was Herr Scherer angesprochen hat, die Rolle Deutschlands, die Selbstfesselung aufgrund unserer Geschichte, Herr Muschabasch, ist das auch aus Ihrer Sicht das Problem, weswegen Deutschland vielleicht manchmal ja aus Ihrer Sicht zu wenig tut und sich zu wenig für palästinensische Belange einsetzt und zu wenig und zu vorsichtig mit Israel umgeht?
Also der Umgang mit der Staatsräson und die Festlegung Deutschlands auf Seiten Israels, das kann man im Grunde überall nachlesen, auch in den Magazinen, in den Nachrichten. Das ist keine Behauptung, sondern eine feste Größe. Dadurch ist das Ansehen Deutschlands jetzt in der Außenpolitik so dermaßen beschädigt, das kann man gerade jetzt in einem Magazin jetzt in dieser Woche nachlesen, so dermaßen beschädigt, dass eben die Außenministerin jetzt Baerbock versucht, das zu korrigieren. Deutsche Diplomaten werden von ihren Diplomaten in der Welt, nicht nur in der arabischen Welt, schon isoliert aufgrund ihrer zu engen Nähe und Festlegung auf Israel. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen, auch wenn es einem nicht gefällt. Das ist einfach so. Im Übrigen, wenn wir uns jetzt hier nicht verständigen können, wie können wir das von den Israelis und Palästinensern vor Ort verlangen? Gespräche auf Augenhöhe, respektvoll miteinander umgehen, das ist richtig. Gegenseitiges Verstehen ist die Voraussetzung dafür. Und vor allem den Schmerz und den Slide des anderen zu akzeptieren.
Mhm. Herr Muschabasch, ich gehe mal kurz da rein. Ich will Sie noch mal kurz mit einer Mail konfrontieren, die ich gerade schon in meiner Zusammenstellung erwähnt habe. Und zwar die Mail von Matthias Bohls. Er fragte, wo sind die Graffitis in den Straßen Gazas? Wo ist der Widerstand gegen die Hamas? Was würden Sie einem Herrn Bohls antworten, der sich auch fragt, ja meine Güte, die Leute im Gazastreifen sehen, wie ihre Häuser, wie ihre Heimat im Grunde zerbombt wird. Und jeder in Anführungszeichen sieht, woran es liegt, nämlich daran, dass die Hamas Israel angegriffen hat und dass Israel entsprechend reagiert. Also wo ist der Widerstand gegen die Hamas oder kann es den gar nicht geben?
Nein, es wird zu viel verlangt. Es wird zu viel verlangt von einer Bevölkerung, die unter einer Diktatur, die Hamas ist eine islamistische Bewegung, die im Grunde alles unter ihre Macht gestellt hatte. Die Bevölkerung war unter Druck. Und ich frage mich, wenn jetzt nicht moralisierend gesagt wird, wo sind sie? Ich frage auch, ich bin ja hier seit fast 60 Jahren in Deutschland. Wo waren die Demokraten in der Zeit der schlimmen Zeit unter den Nazis? Sind sie auf die Straßen gegangen unter der Diktatur? Das muss man immer einmal berücksichtigen. Die Hamas-Zerstörung.
Gibt es diese Diktatur auch im Westjordanland?
Aber selbstverständlich.
Abbas also Exekutor von Politik der Hamas, das wäre mir neu.
Aber selbstverständlich gibt es die auch unter der PA, palästinensischen Autonomie, denn die palästinensische Autonomie hat ein Sicherheitsabkommen mit Israel abgeschlossen gehabt.
Und da kann man
wo eben die palästinensische Autonomie von Israel gesuchte Palästinenser sogar ausliefern sollte. Das gibt es auch und hat das gegeben auf Druck der Israelis. Ich wollte nur mal sagen jetzt, wo sind die Infrastrukturen, die es erlauben, dass eben Nahrungsmittel verteilt werden? Israels Armee hat alles zerstört, die Infrastruktur, Straßen sind kaputt gegangen, alle administrativen Gebäude sind kaputt gegangen, auch die drei Spaltungen der Hamas. Die Hamas hat ja drei Richtungen. Einmal die politische Führung, man kann sie zerstören, ist okay, das ist ja verbrieftes Recht für Israel. Die zweite, die militärische, aber die administrative, die ist auch kaputt. Es gibt keine Polizei, es gibt keine Sicherheitsfähigkeit. Maßnahmen. Es gibt keine Leute, die irgendetwas transportieren können hin und her. Nicht mal die NGOs sind in der Lage, diese Aufgaben zu übernehmen. Und das bedeutet, dass Israel alles kaputt gemacht hatte. Und jetzt wird alles aus der Luft hineingeworfen. Deutschland wirft Lebensmittelpakete und Amerika über die Luft, aber liefern zugleich Waffen? Das ist zynisch. Das lehne ich grundsätzlich ab.
Es erklärt immer noch nicht, warum sich kein Palästinenser nicht mal hier auf den Straßen von Berlin mal zu einer Demonstration aufrafft. Weg mit der Hamas. Free Gaza vom Hamas. Das wäre doch eine gute Parole, hinter der sich am Ende Israelis und Palästinenser versammeln könnten.
Sie sprechen mich direkt an.
Ja.
Sie sprechen mich direkt an, ne?
Ja, ich spreche Sie direkt an.
Es geht um die Erklärung, warum, möglicherweise will ich noch einen Aspekt hinzutun, Herr Muschabasch. Ich glaube, es geht mehr um die Frage, Sie sagen, das ist eine Diktatur der Hamas, gegen die man sich nicht wehren kann und wo man nicht gegen aufstehen kann. Auf der anderen Seite, im Westjordanland ist die Hamas nicht die dominierende Kraft, sondern nur im Gazastreifen. Das ist die Frage, die damit schwingt. Dies nur zur Erläuterung, vielleicht um das Verständnis der Frage etwas zu verbessern.
Ich möchte nur eine Gegenfrage stellen, rein rhetorisch, können Sie verstehen, wie Sie wollen. Gibt es hier auch Demonstrationen in Deutschland gegen das Abschaffen und gegen den Abbau der Demokratie in Israel?
Ja,
Ich bitte Sie, gab es
regelmäßig auf dem Pariser Platz von Israel Democracy, sogar von israelischen Staatsbürgern, die diese Demonstrationen organisiert haben. Ja, okay. Das gab es.
Dann müssen wir jetzt.
Und bei den Palästinensern gibt es eben nichts Vergleichbares. Am 7.10. gab es Baklava aus Freude über das Massaker hier bei uns in Neukölln. Ich wohne in Kreuzberg, Neukölln ist gleich daneben. Das gab es hier, aber es gab nicht ein empörtes Aufschreien anderer palästinensischer Gruppen. Ich mache jetzt nicht alle Palästinenser für diese paar Irren verantwortlich, aber warum gab es da keine Gegenbewegung im Sinne von, das hat mit uns und mit der palästinensischen Sache nichts zu tun. Dadurch würden sie auf israelischer Seite für Vertrauen werben, weil die Menschen erkennen würden, dass es verschiedene Kräfte gibt und dass die palästinensische Gesellschaft genauso plural ist wie die israelische. Und das wäre schon mal ein Anfangspunkt, wenn man sich irgendwann mal die Hand reichen will wieder.
Ich gebe Ihnen
ganz kurz jetzt noch, Herr Muschabasch, bitte.
Ja, ganz einfach. Sie werden auch mit Sicherheit nicht feststellen können, dass die deutsch-palästinensische Gesellschaft zu irgendeiner Kundgebung aufgerufen hatte. Wir haben uns zurückgehalten. Warum? Weil nach dem 7. Oktober hier in Deutschland eine Situation auf uns reingepresst ist, mit der wir nicht gerechnet haben. Jegliche Stellungnahme wurde in dem Zusammenhang des Antisemitismus und Israelfeindlichkeit auch gesehen. Wir haben uns nicht daran beteiligt. Moment mal.
Sie können nichts sagen, weil Sie werden immer in Ihre Rolle getrennt. Dann sagen Sie doch einfach das, was Sie denken und gehen dafür auf die Straße und artikulieren Sie sich und stellen Sie sich nicht immer als Objekt von anderen. Sie sind Subjekt und Sie müssen Verantwortung übernehmen. Doch das Problem auch der Palästinenser in Palästina.
Sie sind Subjekt der israelischen Regierung. Sie bekommen Ihre Nachrichten von dem Sprecher des Militärs Israels, das kenne ich ja, Ihre Haltung. Ja.
Herr Muschabasch, jetzt gehe ich mal in die Streithähne rein. Nein, Herr Muschabasch, ich muss Sie jetzt mal unterbrechen. Das heißt nicht, dass ich Ihnen das Wort abbinden will, aber wir diskutieren hier über auch einen Aspekt, der nicht der einzige sein soll und bleiben darf in dieser Sendung. Deshalb bitte ich Sie jetzt, diesen Punkt mal abzuschließen, weil wir haben das jetzt diskutiert. Sie und Herr Beck haben da unterschiedliche Meinungen. Wir haben noch zwei Hörer in der Leitung und die haben, wenn ich das so richtig verstehe, dann haben beide, Herr Schürmann aus Duisburg und Herr Klavin aus Lüneburg, auch dieses Problem. Sie sind beide ganz unterschiedlicher Meinung. Zunächst Herr Schürmann.
Einen schönen guten Tag an alle Beteiligten. Ich bin noch in den 70er Jahren als Schüler Linker geworden. Ich war kein Jahr Linker, schon war ich ein Feind Israels. Ich weiß also, wie man als Linker ein Feind Israels und damit der Juden wird, ohne dass man Juden hasst. Und das ging immer über die Schiene, guck mal, was sie mit den Palästinensern machen. Sogar die deutschen Neonazis haben diese Position übernommen. Die sprachen nicht mehr von Rassen, sondern vom jüdischen Landraub. Was ist aber die PLO? Die ist unter Führung des KGB gegründet worden und instruiert worden, wie man weltweit Medienpropaganda betreibt. Egal ob mit Ketchup verschmierten oder echten Toten, es kommt immer darauf an, die Israelis der Grausamkeit, der Rücksichtslosigkeit, des Völkermords zu bezichtigen. Das hat bei mir 25 Jahre gedauert, bis ich durchgeblickt habe. Und meine Kritik an die deutschen Medien, aber ich glaube in Frankreich und Spanien, Irland und Belgien ist es nicht viel anders, beruht durch diese Erfahrung, dass sie mit moderaten Worten zwar und immer unter der Losung, ja, wir sind ja für Israel, aber im Detail Israel feindlich berichten. Das ist mir vor allen Dingen dann aufgefallen, als die Terrorintifada am 28. September 2000 losging. Jahrelang ging das so. Und der Einzige, der mal für Israel sprechen durfte, war vielleicht der israelische Botschafter bei Sabine Christiansen. Und heute ist es so, dass nicht ein Journalist sich die Mühe macht, mal ausrechnet, wie viele Millionen Essensrationen allein über Gaza abgeworfen werden. Es hieß letztens bei 200 Tonnen Tonnage, es wären 37 Millionen Tonnen Essensrationen. Umgerechnet, wenn es auch nur 50 LKWs pro Tag sind, das sind durchschnittlich 30 Tonnen mal 50. Wo bleiben all die Essensrationen? Gucke ich aber auf X, sehe ich, wo Palästinenser die Hamas anklagen und zeigen, dass sie sich die Wucherpreise nicht leisten können und deshalb hungern und nicht wegen Israel. Warum macht sich kein deutscher Journalist die Mühe, um das zu berichten oder das nachzuprüfen?
Vielleicht, weil es so schwer ist, in den Gazastreifen reinzukommen. Nein, dazu kann Benjamin Hammer wahrscheinlich was sagen.
Die Palästinenser selber posten das ja. Ja. Die zeigen ja, wie andere mit den Mitteln, die ihnen geschenkt werden, Handel treiben. Ja. Und wie die Hamas ihnen das raubt.
Okay, so. Herr Schirmer, der Punkt ist angekommen. Herr Klavin aus Lüneburg.
Ja, schönen guten Tag. Ich war länger in der Menschenrechtsarbeit tätig, zwar nicht direkt zum Thema Nahost oder Israel. Und deshalb verfolge ich das seit dem letzten Oktober mit großer Sorge, was dort geschieht. Zunächst einmal, damit hier gar kein Missverständnis erst aufkommt. Ich war entsetzt, als ich von diesen Hamas-Attentaten im Oktober gehört habe. Und Israel ist ganz klar, hat ein Existenzrecht. Das steht völlig außer Frage. Ich möchte aber dazu mal ganz deutlich sagen, immer wieder fordern Politiker eine Zwei-Staaten-Lösung. Finde ich auch völlig richtig. Ich glaube, die Grundvoraussetzung zum Frieden ist, dass die Palästinenser ihren eigenen Staat bekommen. Aber es bleibt immer bei dieser Forderung und es setzt sich keiner an den Tisch und verhandelt mal darüber. Auch die Israelis müssen gezwungen werden, wirklich sich mal an einen Tisch zu setzen. Und da wird im Detail besprochen mit Terminen, wie Palästina zu Selbstständigkeit kommen kann. Natürlich ist das mit israelischen Rechtsextremisten, deren Position leider ja auch von Herrn Beck hier vertreten werden, ziemlich unmöglich.
Das ist so eine Art, so verwandt.
Das erinnert mich immer wieder, was von denen kommt mit der Blut- und Bodenideologie früher. Das ist unser Land seit Jahrtausenden und wie es immer alles heißt.
Also die Israelis sind die eigentlichen Nazis, ne? Das entlastet unheimlich.
Ja, das sagen Sie jetzt, Herr Beck.
Ja, Sie haben gerade den Israelis Blut- und Bodenideologie unterstellt. Ja, das ist ein Nazi-Begriff.
Das wissen Sie, Sie wissen doch, dass dort, Sie sind Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, Sie wissen, dass dort Rechtsextreme mitregieren. Und Sie wissen auch, was die Leute sagen und gesagt haben. Die Palästinenser sind Tiere und wir werden sie wie Tiere behandeln nach dem Oktober. Ich bin ganz klarer Fall.
Das war nicht auf die Palästinenser bezogen, es war auf die Hamas-Terroristen bezogen. Nein, ich finde, Hamas, da sollte man es auch nicht sagen, weil Menschen, selbst ein Terrorist, bleibt ein Mensch. Aber
jetzt geben Sie schon.
Es wäre nicht meine Wortwahl, aber es war nicht auf die Palästinenser bezogen.
Im Westjordanland, wo die Palästinenser straffrei von israelischen Siedlern ermordet werden dürfen, verlangen Sie, dass die gegen die Hamas auf die Straße gehen. Sie sitzen in Ihrem Elfenbeinturm in Berlin und fordern, ja, sollen die doch Leute im Westjordanland, die Palästinenser und im Gazastreifen erstmal gegen die Hamas demonstrieren. Sagen Sie mal, Sie haben doch überhaupt keinen Realitätsbezug mehr. Wissen Sie, was da los ist?
So, jetzt ist gut.
Israel, beide haben ein Existenzrecht, aber beide sind auch gleichberechtigte Menschen. Es gibt keine höherwertigen und keine minderwertigen Menschen. Und Israel hat ganz klar ein Existenzrecht. Ist überhaupt keine Frage. Aber es muss endlich mal konkret etwas übernommen werden. Und Israel muss auch unter Druck gesetzt werden, dass diese Zwei-Staaten-Lösung wirklich mal Hand und Fuß bekommt. Und was mir Hoffnung macht, sind die vielen Menschen, die in Israel auf die Straße gehen gegen das Regime.
Ja. Das wollte ich auch noch. Ja, Herr Klavin, Punkt ist angekommen. Herr Beck, es ist in der Tat so, dass viele sich fragen, warum muss man Israel den Staat, den Sie als so vorbildlich gerade auch immer hingestellt haben, warum muss man den so oft zum Jagen tragen? Warum muss es einen massiven Druck geben seitens der USA beispielsweise, bis Israel, bis die Regierung nicht dann Netanyahu, muss man ja präzise sagen, die Grenzen öffnet, humanitäre Hilfe reinlässt in den Gazastreifen? Das ist doch das Bild, das man von Israel derzeit hat.
Ja, weil
und das ist auch das, was Herr Klavin so ein bisschen anspricht.
Darf ich antworten?
Ja, bitte.
Das ist das Bild, was entsteht durch diesen Kriegsverlauf. Aber ich möchte mal zu diesem Punkt Zwei-Staaten-Lösung zurückkommen. Weil die Zwei-Staaten-Lösung hätte es ja geben können, wenn man 1967 nicht versucht hätte, Israel von der Landkarte zu putzen. Die Kontrolle über das Westjordanland, über den Gazastreifen, hatten damals die arabischen Staaten.
Ich will nur Informationen geben. Wenn Sie im Deutschlandfunk sagen, von der Landkarte. Ich lasse Sie sofort weiterreden. Aber von der Landkarte geputzt, genau. Ein Präventivschlag.
Nach dem 1000 Panzer und 100.000 Soldaten in den Sinai einmarschiert sind.
Von der Landkarte putzen ist aus meiner Sicht nicht die seriöse Beschreibung dessen, was da steht.
Das war aber damals das, was der ägyptische Staatspräsident zum Ziel erklärt hat. Also das war ja die offizielle Doktrin und das war unterfüttert durch einen militärischen Vormarsch. Hätte Israel nicht angegriffen, gäbe es Israel heute nicht mehr. Und das ist der Hintergrund für die Besatzung des Westjordanlands und des Gazastreifens. Und warum gab es in der Zeit zwischen 1948 bis 1967 keine Versuche, einen palästinensischen Staat auf diesem Territorium zu gründen? Stattdessen wurde 1964 eine palästinensische Befreiungsorganisation mit dem Ziel gegründet, im israelischen Staatsgebiet einen palästinensischen Staat zu errichten und Israel zu beseitigen. Das ist die Geschichte, wie es zu dieser Besatzung gekommen ist. Und das kann man nur dekonstruieren, wenn man diese Geschichte aufarbeitet und auch sagt, das war ein Fehler. Und wir sind auch zufrieden, wenn wir mit dem Westjordanland und dem Gazastreifen als palästinensisches Staatsgebiet nach Hause gehen. Aber das ist halt leider etwas, was auf palästinensischer Seite, wo damit gespielt wird, was man nun genau meint. Und Sie kennen die Diskussion um das Rückkehrrecht der Enkelkinder und Urenkel der Vertriebenen und Flüchtlinge aus dem Unabhängigkeitskrieg. Das sind jetzt 6,7 Millionen Menschen. Die sollen angeblich, so die offizielle Doktrin der palästinensischen Autorität, zurück ins israelische Staatsgebiet. Wenn das stattfinden würde, gäbe es keinen jüdischen und demokratischen Staat mehr, weil es eine arabische Bevölkerungsmehrheit gäbe.
Gut. Punkt gesetzt. Punkt gesetzt.
Diese Existenz ist nicht diese Anerkennung der Existenz ist nicht die reale Grundlage der palästinensischen Politik.
Punkt gesetzt. Punkt ist Gesetz, Herr Muschabasch.
Ja, Punkt ist Gesetz. Das ist, wenn man keine Argumente hat für die Bewältigung der gegenwärtigen Probleme hat, dann geht man in die Geschichte zurück. Im Augenblick handelt es sich um einen Kriegszustand. Wir müssen diesen Krieg beenden. Und zwar friedlich, mit Druck der USA, der EU und Deutschland auf Israel. Ohne dies geht das nicht. Mit Einbeziehung der arabischen Staaten, selbstverständlich. Und ich glaube, das, was zuletzt gesagt wurde, dass das Rückkehrrecht ein Hindernis sei, das Rückkehrrecht der Juden zum Beispiel ist ein verbrieftes Recht, nicht aber für die Palästinenser, obwohl es auch verbrieft ist in der Resolution 194. Das muss Herr Beck eigentlich kennen. Herr Beck, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie haben mich aufgefordert, friedlich gegen die Hamas zu demonstrieren mit einem Plakat. Wie wäre es, wenn wir uns beide treffen in Berlin? Ich komme gerne zu Ihnen und Sie demonstrieren mit mir gegen Netanyahu und die israelische Regierung.
So. Ich habe keinen Sinn
gegen eine demokratisch gewählte Regierung. Beide gemeinsam.
Stopp. Meine Herren, Sie sind beide in Fahrt und die Uhrzeit tickt. Sie können gerne noch bilateral weiter diskutieren, aber leider nicht auf dem Sender, denn unsere Kontroverssendung geht zu Ende. Ich danke Ihnen trotzdem, dass Sie so engagiert dabei waren. Das waren Volker Beck von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Nazi Muschabasch von der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft und Benjamin Hammer, ehemaliger Korrespondent in Tel Aviv. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Theo Gers.